ARD.
Was war denn die Woche wieder los bei der Großen Koalition? Eigentlich war doch zuletzt immer wieder die Rede davon, dass Union und SPD super miteinander klarkommen würden. Und dann wurde diese Woche wieder öffentlich gestritten. Dieses Mal ging es um den Wehrdienst. Erst schien eine Einigung erreicht, dann ließ die Koalition eine Pressekonferenz am Dienstag dazu platzen. Dieses ewige Hickhack unter den Regierungsparteien sorgt dafür, dass viele Menschen im Land unzufrieden sind mit der Regierung. Und die AfD legt in den Umfragen weiter zu. Und nun melden sich auch noch Stimmen aus der CDU, die sagen, man müsse über den Umgang mit der AfD neu nachdenken. Was passiert da gerade in Berlin? Bröckelt die sogenannte Brandmauer? Darüber spreche ich heute mit Juli Kurz, langjährige AfD-Beobachterin, und mit Markus Preis. Er begleitet Bundeskanzler Friedrich Merz regelmäßig auf Reisen und ist außerdem Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Hier ist Berlin Code, der Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden unter anderem in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Linda Zervakis, schön, dass ihr dabei seid. So, bevor wir über das reden, was da zwischen Union und AfD passieren könnte, mal einen Blick auf die aktuelle Stimmung zwischen CDU, CSU und SPD. Markus, warum wirkte das diese Woche wieder so, ja, rumpelig?
Weil zwei Großprojekte wirklich schwierige Fragen, nämlich wie wird die Wehrpflicht gestaltet und wie wird die Rente irgendwann mal gestaltet, auf offener Bühne wieder sehr, sehr strittig waren. Grundsätzlich strittig, und man hat gesehen, dass Fraktionen, Regierungsmitglieder nicht auf einer Linie sind, dass das nicht als ein großes Projekt, eine Reformaufgabe dieser Regierung wahrgenommen wird, sondern jeder seinen eigenen, ich sag's mal etwas flapsig, Senf regelmäßig auf offener Bühne dazu gibt. Und dann man natürlich wieder diesen Eindruck hat, dass da nichts funktioniert. Und das ist besonders ärgerlich aus Sicht von Union und SPD, weil ja eigentlich in der vergangenen Woche ein großer Schritt gemacht wurde. Es gibt jetzt Reformen beim Bürgergeld. Das ist etwas, was sehr, sehr viele Menschen auch wollten. Also da ist etwas gelungen. Gleichzeitig kündigt die Gesundheitsministerin an, dass zumindest aus ihrer Sicht erstmal die Krankenkassenbeiträge nicht steigen. Also eigentlich ein paar Dinge, die mal gut laufen, aber dann halt quasi wieder das Chaos auf offener Bühne. Und deswegen wirkt das alles wieder sehr rumpelig.
So, jetzt kann man ja sagen, also ist doch eigentlich auch gut, weil es sind ja zwei unterschiedliche Parteien, also eigentlich ja drei unterschiedliche Parteien, und die müssen diskutieren. Man fragt sich nur, aber warum können sie das nicht im Stillen machen? Warum lernen die nicht daraus?
Naja, dass grundsätzlich bei so einer großen Sache wie der Wehrpflicht diskutiert wird, das finde ich richtig und wichtig. Und der Kanzler hatte ja auch gesagt, wir sind nicht im Krieg, aber wir sind auch nicht mehr in Frieden. Also es ist wirklich eine große gesellschaftliche Debatte. Und dass die beiden Parteien oder die drei da jetzt intensiv drüber diskutieren, das gehört dazu. Und ich glaube, ein Stück weit müssen wir das in unserer Gesellschaft vielleicht auch wieder ein bisschen mehr lernen, dass jemand, wenn jemand eine andere Position hat, dass das nicht gleich ein Gegner ist, dass es nicht gleich ein Feind ist, sondern das gehört dazu zu unserem Demokratieverständnis auch. So, das Problem ist allerdings, was ich sehe, ist, man hatte ja offenbar eine Einigung. Man hat zu einer Pressekonferenz eingeladen und diese Pressekonferenz wurde dann wieder abgesagt. Und das führt natürlich dazu, dass Kompromisse eigentlich wieder aufgemacht werden. Und das kostet Vertrauen. Und das kostet auch Vertrauen in einer Regierung. Und das ist auch das, was wir hören aus den Hintergründen, dass man sagt, ja, man war doch sich da eigentlich einig und jetzt wird das Ganze wieder aufgemacht. Und diese Regierung braucht aber dieses Vertrauen, um große Reformen anzugehen, um größer zu werden eigentlich als die Einzelteile. Und das ist, glaube ich, das, was in dieser Situation, in dieser Phase dieser Regierung nach den 6 Monaten, wo es eigentlich hakt.
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass in dem Fall das Problem wieder auftritt, wenn man zum Vollzug schreitet. Also, dass man diskutieren muss. Und gerade bei so einer Frage, wo es letztlich für dann Soldaten um Leben und Tod gehen kann, dass man da viel diskutieren muss, dass man Eltern, aber auch die, die zur Bundeswehr sollen, ganz anders mitnehmen muss, auch hören muss, wie sie das eigentlich sehen. Das ist, finde ich, zu wenig passiert. Man ist dann sehr schnell, weil man schnell reagieren will, weil man sagt, die Bedrohung ist da. Wir müssen, und das dauert auch, bis wir eine Bundeswehr wieder richtig aufgebaut haben, sehr schnell zur Tat geschritten und dann quasi so ähnlich auch wie bei der Richterwahl, obwohl ich finde, das ist ein viel kleineres Problem, in dem Moment, wo man es machen will, da wird es dann wieder aufgemacht. Und das ist halt das, was so ein verheerendes Signal ist. Bei der Rente ist es ein bisschen anders, da ist man noch viel weiter weg. Und da wird jetzt quasi von vornherein signalisiert, Vorsicht, unsere Position bitte da auch nochmal ernst nehmen. Weil es da eher um die Zukunft
und,
ja, geht.
Ich glaube, es geht schon grundsätzlich eben auch darum, und also das ist bei der Wehrpflicht ähnlich wie bei der Rente, dass es intern aus den Fraktionen diesen Widerstand gibt, dass das nicht reicht. Also bei der Wehrpflicht geht es ja eigentlich im Kern darum, dass aus der Union kommt, dass eine Freiwilligkeit dem Ernst der Lage nicht gerecht wird. So, bei der Rente geht es darum, das ist ja diese junge Gruppe in der Union, also die jungen Abgeordneten, die sagen, ja, das kriegen wir gar nicht so finanziert. Die wollen also eine viel größere Reform der Rente haben. Also da gibt es in beiden Fraktionen eigentlich eine interfraktionelle Opposition.
Also ein Generationskonflikt,
ja, die sagt,
auch,
Leute,
oder?
Das reicht hier nicht, was ihr hier macht. Ne? Also dieses Reformpäckchen, die da gemacht werden, das wird dem Ernst unserer Lage, unserer Situation, unseres Landes nicht gerecht. Und ich glaube, da pushen die auch in gewisser Form die Regierung, die im Moment nur eher zu Minimalkompromissen fähig ist.
Aber habt ihr denn das Gefühl, dass da jetzt schon erste Risse sind? Also, dass es jetzt schon die ersten Stimmen gibt, die sagen, so, das hält eh nicht mehr lange, das war's jetzt mit Schwarz-Rot?
Also, ich habe nicht nur das Gefühl, ich glaube, die sind da und ich würde auch sagen, das ist gar nicht so schlimm, weil die Themen sind groß und da gibt es, weil die betreffen die gesamte Gesellschaft, da muss es schon per Definition unterschiedliche Positionen zu geben. Was das Problem ist, ist, dass offenbar nicht sozusagen die Führung da ist von Seiten des Bundeskanzlers, aber auch von den Fraktionschefs, das zu einem gemeinsamen Projekt zu machen, intern sich hinzusetzen und zu sagen, in der Fraktion, wie bringen wir das zusammen? Wir respektieren, dass die Jungen sagen, das ist zu viel für uns, nur was ist jetzt unsere Lösung? Und stattdessen geht man häufig von Regierungsseite, Kabinett vor, hat den Vorschlag, bringt den ein und dann sozusagen beginnt die Diskussion dann öffentlich, was natürlich zu dieser schlechten Performance beiträgt. Also ich glaube, man müsste intern stärker sagen, wo ist unser gemeinsames Projekt und nicht nur, wo ist unser Kabinett, also Regierungsprojekt, sondern wo ist unser Projekt gemeinsam aus Fraktion und Regierung.
Also es läuft alles andere als gut zwischen CDU, CSU und SPD und ausgerechnet jetzt gibt es Meldungen, dass die CDU darüber beraten will, wie sie künftig mit der AfD umgehen will. Friedrich Merz hat ja Anfang Oktober etwas angekündigt, was aber kaum jemand so richtig mitbekommen hat.
Ignorieren geht nicht mehr, aber jetzt in der Sache auch die Unterschiede herauszustellen. Was droht unserem Land, wenn die AfD stärker wird oder möglicherweise sogar in einem Bundesland wie Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten stellt? Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Und darüber muss es eine Auseinandersetzung geben im nächsten Jahr.
Und wie meint er das jetzt?
Also erstmal, glaube ich, geht es in dem Fall Friedrich Merz darum zu sagen, wir können die AfD nicht mehr länger ignorieren, also auch als Union. Denn die AfD sitzt der Union im Nacken. Manchmal hat sie sich ja auch schon überholt in den Umfragewerten. Und das Ziel der AfD ist, die CDU, die Union zu pulverisieren. Und das sieht man auch in anderen Ländern, wie das ganz gut funktioniert hat bei rechtspopulistischen Bewegungen. Also das ist das Ziel und der Kanzler sagt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist sicherlich erstmal eine richtige Erkenntnis, dass die Union sich damit auseinandersetzen muss. Und deshalb gibt es ja auch am Wochenende die Präsidiumssitzung, wo die CDU im Konrad-Adenauer-Haus genau darüber sprechen möchte.
Aber bevor wir dazu hinkommen, einmal ganz kurz, lass uns noch mal einen Satz hören von Friedrich Merz, der in dieser Woche auch gefallen ist. Der hat für viel Kritik gesorgt, weil er was anspricht, was so eher AfD-mäßig klingt. Sagen wir es mal so.
Bei der Migration sind wir sehr weit. Wir haben in dieser Bundesregierung die Zahlen August 24, August 25 im Vergleich um 60% nach unten gebracht. Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem. Und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
So dieses Stadtbild, was er da meint, was ist das? Hat das schon sowas von billige Stammtischparolen? Was meint er damit? Und kann er sowas sagen?
Also ich glaube, er sollte sowas so in der Form nicht sagen, einfach weil er der Bundeskanzler ist, weil er ein Amt hat, was auch eine gewisse Reflexion voraussetzen würde, auch in den öffentlichen Äußerungen. Ich finde es prinzipiell gut, dass er sehr deutlich redet. Ich finde es in dem Fall nicht so richtig. Die Herleitung des Ganzen ist aus meiner Sicht, dass da ein großer Ärger dahinter steckt. Und zwar nicht direkt über das Stadtbild, sondern über die Tatsache, dass die AfD ständig vom Stadtbild redet. Mhm. Und ich weiß aus der Union auch, dass die intern darüber gesprochen haben, dass sie eigentlich die Regierung stolz ist, in Anführungszeichen, dass die Zahlen jetzt der ankommenden Flüchtlinge runtergegangen ist, dass sie das eigentlich als Erfolg präsentieren wollen und feststellen, die AfD sagt, ja, das interessiert ja keinen, wie viel kommen. Wir sehen ja in den Innenstädten, dass noch sehr viele Menschen da sind, die teilweise eigentlich ausreisepflichtig wären und so weiter. Und da gibt es einen großen internen Ärger innerhalb der Union, dass dieses Thema sozusagen von der AfD jetzt dieser Erfolg nicht anerkannt wird. Und ich glaube, das gärt und der Stelle ist es zack durch die Haut durchgekommen und ausgesprochen.
Aber ist das so eine kleine Annäherung? Macht er das dann doch vielleicht bewusst, um sozusagen eine Annäherung an die AfD zu bekommen oder ihr was wegzunehmen?
Also auf jeden Fall ist er da von der AfD getrieben worden. Und das sagen ja nicht nur alle Politikwissenschaftler, dass das natürlich kontraproduktiv ist. Weil in dem Fall ist es jetzt so, dass er jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man das als Bundeskanzler nicht sagen sollte und ob das jetzt rassistisch ist oder nicht, er macht damit etwas auf, er kreiert damit Erwartungen, die er nicht erfüllen kann. Und das ist genau das, wo ihn die AfD haben möchte. Denn was folgt aus so einer Aussage? Er kann ja gar nicht unterscheiden, wer in diesem, ich benutze jetzt mal sein Wort, sogenannte Stadtbild, irregulärer Migrant ist und wer nicht. Und er macht das auf einer ganz gefühligen Ebene und kommt nicht mehr mit den Zahlen. Mhm. Also die Zahlen, die runtergehen, sind jetzt nicht mehr das Kriterium. Das Kriterium ist jetzt, wie jemand in einer Kleinstadt oder in einer Großstadt sieht, ob sich sein Stadtbild verändert hat oder nicht. Und dann ist man sehr nah bei der AfD und der Formulierung von der AfD der Remigration. Und das ist ein Problem, weil er kriegt das jetzt nicht mehr eingefangen. Er wird das nicht mehr mit rationalen, also aus meiner Sicht, mit rationalen Zahlen, die runtergehen, wird er das jetzt nicht mehr eingefangen bekommen.
Also ich glaube, dass wirklich das Problem an dieser Aussage ist vor allen Dingen, dass er das Kriterium der AfD geadelt hat. Also bisher war das Kriterium, wie viele Flüchtlinge kommen nach Deutschland, kriegen wir die Zahlen runter, wie haben wir die Kontrollen an den Grenzen, werden wir besser bei Leuten, die kein Recht haben, hier zu bleiben, auch eine Abschiebung durchzuführen. Das war bisher, Juli hat es gesagt, die Zahlen, eine rationale Ebene. Mit dieser Aussage hat er gesagt, auch Stadtbild ist ein Kriterium und da wird es natürlich schwierig, A zu differenzieren und B eben auch das zu erreichen, was er suggeriert, was er erreichen möchte und könnte.
So, jetzt erzähle ich euch aber aus dem Privaten noch was, weil lustigerweise haben Freunde von mir aus Hamburg, in Hamburg ist es so, da gibt es den Jungfernstieg, das ist halt auch inzwischen wie so eine große Allee, da dürfen eigentlich nur noch Busse und Taxis langfahren, ansonsten hast du da keine Autos. Da gibt es einen großen Apple Store, muss ich jetzt an dieser Stelle einmal sagen, weil es da dann freies WLAN gibt und du hast die Binnenalster. Und die waren halt im Theater, im Thalia-Theater und meinten dann so, weißt du eigentlich, was da los ist abends in der Innenstadt in Hamburg? Und ich so, nee, was denn? Ja, da sind nur noch irgendwelche, in Anführungszeichen haben sie es auch genannt, Ausländer, dunkel aussehende Männer und ein paar Frauen noch, die da sind und bestimmt 200 Stück. So, und wo ich so dachte, fühlen die sich jetzt, also ich habe noch nicht mit ihnen gesprochen, fühlen die sich jetzt angesprochen, wenn Kanzler Merz sowas sagt? Oder, also ist das, darf er das dann machen, weil er vielleicht den Nerv trifft von ganz vielen oder nicht? Und haben wir nicht das Problem, dass wir halt über genau sowas ganz schwer sprechen können?
Also das ist ja auf jeden Fall auch die Argumentation, die man jetzt aus der Union hört, dass einige Bürger das ähnlich so sehen und dass er eigentlich nur das angesprochen hat, was viele Bürger auch stört. Was ich gerade gesagt habe, ist, was folgt daraus als Konsequenz? Mhm. Ich glaube, es ist strategisch nicht klug von ihm. Und dorthin zu gehen, weil es eben hoch emotionalisiert wird, die ganze Geschichte, und es ja darum ging bei ihm um Abschiebung von irregulären Migranten. Es fehlt einfach die Differenzierung da. Und er wird damit die Leute immer weiter in die Arme der AfD treiben, weil es genau das ist, was die AfD mir auch in den Hintergründen auch schon seit Monaten sagt. Die waren auch ganz entspannt, als immer alle ja gesagt haben, wird euch jetzt das Thema Migration weggenommen, weil die Zahlen ja runtergehen. Also haben die mir immer gesagt, nein, das Thema wird uns nicht weggenommen. Die Leute sind ja noch da.
Es hat sich in dieser Woche nämlich ein ehemaliger Parteifunktionär, der Ex-Generalsekretär Peter Tauber, zu Wort gemeldet und hat im Podcast von Paul Ronzheimer das hier gesagt.
Wenn ich feststellen muss, dass eine gewählte Taktik über 10 Jahre nicht zu dem gewünschten Ergebnis führt, dann kann ich nicht einfach stumpf so weitermachen. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was die Leute in Deutschland massiv nervt.
Okay, also erstmal, was meint er damit? Und warum spricht er das jetzt ausgerechnet an?
Also was meint er damit? Ist die Taktik, die nicht funktioniert hat über 10 Jahre aus seiner Sicht, ist die Brandmauer. Mhm. Also die AfD auf keinen Fall irgendwie einzubinden, geschweige denn eine Koalition mit ihr zu bilden, hat eben nicht dazu geführt, dass sich keiner mehr für diese Partei interessiert hat, weil sie keinen Einfluss hat, sondern aus Sicht von Peter Tauber dazu, dass sie sich sozusagen stilisieren kann als verfolgte Unschuld, als die Partei, mit der man ja auch in der Demokratie nicht arbeiten will, und dann eben zu Umfragewerten, die immer weiter steigen. Und ich glaube, das ist der Grund. Man guckt jetzt aufs kommende Jahr. Man hat Landtagswahlen, vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Union in eine schwierige Lage kommen kann. Vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt. Die Umfragen sehen die AfD da vorne. Und wenn man diese Taktik, ich bleibe jetzt in der Welt von Peter Tauber und dem, wie er sich ausgedrückt hat, weiter verfolgt, muss sich die CDU so weit verrenken, dass sie im Prinzip mit allen anderen Parteien gleichzeitig koalieren muss. Also auch mit dem BSW und den Linken, keine Ahnung, wie das Wahlergebnis dann sein wird. Und da wissen wir von Maximilian Krah aus der AfD, der gesagt hat, genau wenn das passiert, zerstört sich die Union selbst. Und vielleicht ist das der Grund, dass das alle jetzt sehen, dass es wirklich eine riesige Zwickmühle ist, dass diese Diskussion jetzt aufbricht.
Was Maximilian Krah da gesagt hat, das können wir uns übrigens anhören.
Der europäische Vergleich zeigt, dass die politische Rechte nur dann zum Erfolg kommt, wenn die Christdemokraten verschwinden. Von daher setze ich nicht auf die CDU, ich setze auf die Implosion der CDU.
Die Union packt im Moment die blanke Angst. Ne? Die hat wirklich die AfD da im Nacken. Die weiß, dass die pulverisieren möchte. Und die versucht jetzt natürlich irgendwie, sich zu überlegen, wie man aus dieser Zwickmühle rauskommt. Nur das ist extrem schwierig.
Also kann man nicht einfach sagen, ignorieren und abgrenzen war bislang ein Fehler, würdet ihr das sagen? Und muss sie jetzt neue Lösungsansätze gehen?
Nein, also ich würde sagen, es war kein Fehler. Es gibt in dieser Situation, glaube ich, keine gute Lösung. Das, was Tauber sagt, ist ja insofern richtig, dass es ein riesiges Dilemma ist für die demokratischen Parteien, wenn sie am Ende es nur noch sehr, sehr schwierig, in sehr schwierigen Konstellationen schaffen, Mehrheiten zu gewinnen. Das macht natürlich Politik als Schaffensprozess sehr schwierig, ne? Und in gewisser Weise auch zum Teil schachmatt, ne? Und da aus dieser Ecke rauszukommen, das verstehe ich schon, dass das das Interesse sein muss von Politik. Das Problem ist nur, dass wir es ja hier nicht mit irgendeiner Partei zu tun haben. Wir haben es mit einer Partei zu tun, die der Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft hat, auch wenn diese Entscheidung ruht bis zu einer richterlichen Entscheidung. Es gibt diese Aussagen aus der AfD, also man kann das ja gar nicht häufig genug sagen. Da gibt es Leute, die von Passdeutschen sprechen, also Deutsche eigentlich zwei Klassendeutschen aufmachen. Da gibt es Leute, AfD-Mitglieder, die Tiermetaphern benutzen und Migranten eigentlich als eine invasive Art beschreiben. Da gibt es Leute, AfD-Stadtrat, die beim Volkstrauertag Nazi-Parolen als Gedenkspruch machen. Also wir sprechen ja hier nicht über irgendeine rechtspopulistische Bewegung. Es ist eine Partei, die mindestens in Teilen rechtsextrem ist, die rassistische, die völkische Äußerungen macht. So, und darüber kann man ja nicht einfach so hinweggehen. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Von daher würde ich sagen, war es natürlich schon auch zentral, dass diese Brandmauer, auch wenn es da vielleicht auch keine gute Lösung ist, aber diese Brandmauer zeigt ja, dass wenn sie steht, dass in jedem Fall noch die AfD in direkten Entscheidungen nicht an die Macht kommt. Das haben ja jetzt Bürgermeisterwahlen gezeigt.
Also ich versuche jetzt mal, damit wir in dieser Diskussion nochmal weiterkommen. Ich teile genau die Punkte, die Juli gesagt hat, und ich schlage die Hände über dem Kopf zusammen, wie eine Partei, wo solche Vertreter drin sind, überhaupt zu solchen Umfrageergebnissen kommen kann. Aber jetzt gucken wir nochmal, was hat die Brandmauer auch der AfD ermöglicht. Die hat ihr ermöglicht, und wir haben Alice Weidel im Sommerinterview danach gefragt, halten ihre Wahlversprechen nur deswegen, weil sie sie nie einlösen müssen. Das ist so. Die kann auf jede Frage sagen, ja, wir würden das machen. Mhm. Weil es wird nie getestet. Und das ist ja etwas, was Peter Tauber auch klar gesagt hat. Die kommen nie in die Verlegenheit, wirklich Farbe bekennen zu müssen. Und wir sehen es jetzt zum Beispiel auch bei der Wehrpflichtdebatte, wo sie im Grundsatzprogramm drinstehen haben, wir sind für die Wehrpflicht, aber im Osten finden das alle nicht so lustig. Also sind wir irgendwie auch nicht so richtig dafür. Und jetzt halten wir uns einfach da raus. Da käme sie dann schon in andere Verlegenheiten, wenn man sagt, geht ihr mit bei der Wehrpflicht in so einer offenen Konstellation. Der zweite Punkt ist, im Osten wird die AfD anders gesehen. Es ist einfach so. Und man erwartet auch sozusagen demokratisch dieses Gefühl, die sind zwar die stärkste Kraft, aber es hat sich eine andere Koalition gebildet. Das ist, finde ich, im Osten nicht so stark ausgeprägt. Die Leute erwarten, wer die Wahl gewonnen hat, der soll das auch anführen. Und wenn das nicht so passiert, begegnen mir viele Leute, die sagen, das ist doch keine Demokratie. Die stärkste Kraft wird überhaupt nicht einbezogen. Also das ist ein Argument, das der AfD auch in die Hände spielt. Und deswegen haben wir jetzt halt eine Situation, wo so eine Debatte geführt wird. Und ich sehe das als eine Konstellation, die, sagen wir mal, multiple Spaltungen hervorrufen kann. Mhm. Auf der AfD-Seite oder auf der Unionsseite, im Osten gibt es weniger Berührungsängste. Landtagsabgeordnete in Sachsen-Anhalt sagen eher, warum machen wir sowas wie in Thüringen mit dem BSW und der SPD und der Union alle zusammen und haben dann trotzdem keine Mehrheit, nur um die AfD rauszuhalten?
Das heißt, du würdest aber auch sagen, dass es genau diese Konstellation der AfD noch mehr helfen wird, eine klarere Mehrheit zu bekommen, weil die Bevölkerung einfach satt hat und sagt so, wir haben keine Lust mehr auf eure komischen Konstellationen, wir wollen die, die wir am meisten gewählt
das
haben.
Das hilft auf jeden Fall der AfD.
Also ich würde da widersprechen. Du sprichst ja eigentlich so eine Entzauberungsmöglichkeit an, die AfD, wenn sie irgendwie Beteiligung bekommt, dass sie sich dann entzaubern würden. Auch da, wenn man ins Ausland guckt, das wird aus meiner Erwartung nach nicht so kommen. Man hat das bei Trump gesehen, er ist wiedergekommen. Man hat das auch, und damit kenne ich mich ein bisschen aus, weil ich ja in London Korrespondentin war, beim Brexit gesehen. Das war ja auch eine Anti-Migrationskampagne. Und wir sehen jetzt, der Brexit ist gekommen. Und UKIP, die Partei, die sich da für den Brexit sehr stark gemacht hat, ist stärker denn je geworden. Also diese Entzauberung, da mache ich ein sehr großes Fragezeichen ran, dass die kommt. Und ein zweiter Punkt noch. Ja, man kann das so sehen, dass die Brandmauer der AfD geholfen hat bei den Umfragewerten. Man kann aber auch sagen, wir gucken in eine wirtschaftliche Lage seit Jahren, die sich nicht verbessert hat. Wir haben eine Regierung, die, wir haben am Anfang drüber gesprochen, die viel streitet, zumindest auch die Ampelkoalition ja so. Also kein gutes Regieren haben wir jetzt schon seit einigen Jahren. Wir haben große äußere Faktoren, die dazu führen, dass der Frust in der Gesellschaft einfach sehr groß ist. Und, wenn ich den Punkt noch machen darf, die AfD ist gerade in Ostdeutschland Volkspartei. Sie ist da etabliert und sie wird nicht nur aus Protest gewählt, sondern sie wird zum Teil auch aus Überzeugung gewählt. Und das werden immer mehr. Und wenn wir das nicht sehen, was auch der Faktor ist, dann kommt man in dieser Debatte auch nicht weiter.
Also ich mache das jetzt vor allen Dingen mal, um ein bisschen die Debatte sozusagen zu öffnen und weitere Argumente zu bringen. Und damit, weil ich finde, es ist immer sehr verengt und man müsste wirklich versuchen zu verstehen, welche Vor- und Nachteile hat. Du hast UK genannt und USA. Ich habe ja auch lange die EU-Ebene beobachtet und gucke zum Beispiel mal in die Niederlande, da gibt es demnächst Neuwahlen. Wer war bisher, da hat die Regierung gestellt, die Partei von Geert Wilders. Die war in der Regierung, die ist so gescheitert da, dass sie nach ein paar Monaten schon wieder aufgeben müssten und jetzt wird schon wieder gewählt. Also ich glaube, ich will gar nicht sagen, dass es eine Entzauberung gibt, weil das ist einfach viel zu kompliziert. Und du hast eben auch gesagt, die sind da Volkspartei, die werden gewählt, ob sie ein gutes Rentenpaket vorlegen oder nicht. weil die einfach als Partei gewählt werden sollen und wollen von vielen Leuten.
Aber würde das denn bedeuten, so nach dem Motto, dann lasst uns doch jetzt einfach mal die AfD machen.
Nein.
Und damit wir mal sehen, dass sie scheitert, weil sie ja eigentlich immer nur, was du gesagt hast, sie kann ja immer sagen, nee, das machen wir anders, das machen wir anders, das machen wir anders. Wir wissen ja eigentlich gar nicht, was sie am Ende umsetzen will. Und muss man sie am Ende dann so vielleicht scheitern sehen?
Also ich möchte nicht sagen, Brandmauer weg. Sondern ich versuche nur zu überlegen, was sind Argumente, und ja, der Ausgangspunkt war der O-Ton, dass die gewählte Taktik nicht zum Erfolg geführt hat. Und ich frage mich, warum hat sie nicht zum Erfolg geführt? Und jetzt mal angenommen, die Brandmauer fällt. Ich nehme den Punkt von vorhin nochmal auf. Dann gibt es Spaltungspotenzial. Im Osten gibt es CDU-Abgeordnete, die sagen, warum soll ich denn mit dem BSW und den Linken irgendwelche Kompromisse machen, anstatt eine Minderheitsregierung, wo vielleicht mal die AfD mitstimmt? So, also wenn das passiert, oder wenn knallhart gesagt wird, nein, das geht nicht, ist eine Zerreißprobe in der Union drin, weil die Ostverbände, Landesverbände, das vielleicht ein bisschen anders sehen. Wenn das aber passiert und die gehen zusammen mit der AfD, dann sagt der Westen, das ist aber hier nicht mehr meine CDU. Und umgekehrt, jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter, der vielleicht noch ein bisschen hypothetischer ist, ist das gleiche Risiko auch bei der AfD. Weil wenn es auf einmal eine Zusammenarbeit gibt, dann kommen die Kräfte, die sagen, ich habe hier auch mit den ganzen Radikalen da nichts zu tun, und sagen, komm, jetzt arbeiten wir zusammen, weil wir endlich eine Politik machen können. Und umgekehrt die anderen, die sagen, nee, wir wollen es viel radikaler, wir arbeiten überhaupt nicht zusammen.
Ja, das ist ja genau das Argument von Tauber. Der Tauber sagt ja, da gäbe ja die Möglichkeit, dass sich die AfD spalten würde und gemäßigter werden würde. Also daran, nach den 5 Jahren, die ich jetzt die AfD beobachte, muss ich sagen, daran glaube ich nicht so wirklich. Ja? Weil also die letzten Jahre haben im Wesentlichen eine Radikalisierung der Partei zutage geführt. Und man stellt sich ja da auch so vor, ach, da ist ein Teil, die sind gar nicht radikal, die sind eigentlich gemäßigt. Das ist ja gar nicht mehr so. Und die Verankerung der Rechtsextremisten in der Partei ist groß. Und das Vorfeld, was es ja auch bei der Partei gibt, das treibt ja die Partei eben in diese Ideologie rein. Und da gibt es natürlich welche in der Partei, die eine Professionalisierung dieser Partei wollen. Aber die große Strömung in der Partei ist eher gegen Rechtsextremismus als gegen Mäßigung. Also von daher, eine Spaltung sehe ich zum jetzigen Zeitpunkt in der Partei überhaupt nicht. Das war vielleicht in der Zeit zu Meuthen noch eine Möglichkeit. Ja, ideologisch ist die Partei eigentlich relativ geschlossen. Von daher glaube ich jetzt an diese Vision von Tauber, einer Spaltung, und die du ja jetzt auch gerade da aufgemacht hast, und einer Mäßigung, glaube ich nicht.
Aber um was geht es denn dann der AfD? Geht es ihr ums Mitregieren oder einfach darum zu sagen, nee, wir haben hier ganz klar unsere Meinung?
Also die AfD will mitregieren und sie will ihre Position behalten.
Was ich, glaube ich, schwierig finde an der Überlegung, die Herr Tauber und andere da auch aufmachen, ist, wir definieren ein bisschen rote Linien. Und dann können die ja, wenn wir bleiben da drin in den roten Linien, und wenn die da mitgehen wollen, dann können sie ja mitstimmen. Ich glaube, das ist übersieht ein bisschen, wie dann die Politik wirklich läuft. Das machen die dann dreimal mit. Und beim vierten Mal sagen die, ihr seid jetzt so knapp an der roten Linie. Also wenn ihr ein bisschen ändert, dann sind wir auch noch mal dabei. Und schon kommt man natürlich viel näher in die wirkliche Zusammenarbeit. Übrigens ein Beispiel auch noch. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, auf allen Ebenen soll es keine Zusammenarbeit geben. Die EVP, Europäische Volkspartei im Europäischen Parlament, Fraktionschef und Parteichef ist Manfred Weber von der CSU, die arbeiten so. Die haben in der Vergangenheit eine klare sozusagen Mitte-Rechts-Koalition, gibt es ja in der Form nicht in der EU, aber im Parlament doch schon einen klaren Block gehabt. Und er macht das genauso offen. Er sagt, wenn in dem Fall häufig Sozialdemokraten und Liberale nicht mitstimmen, ja, dann lassen wir halt von rechts mitstimmen. Und das passiert auch häufig. Also dieser Weg ist da und wird schon auch auf der EU-Ebene sehr kritisiert, dass das so freihändig gemacht wird. Aber das ist im Prinzip genau das Konzept. Es ist halt nur nicht direkt vergleichbar in der Wirkung, weil es halt dort keine Regierungskoalition und sowas gibt.
Also es ist auf jeden Fall eine interessante interne Debatte, die Tauber da angestoßen hat. Und also nach allem,
gibt es eigentlich einen Grund, warum er das ausgerechnet gemacht hat? Weil er ex...
Ja, also da gibt es jetzt so ein bisschen unterschiedliche, ob der vorgeschickt worden ist oder nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der Tauber jetzt da wirklich sich so... Also ich ich habe das Interview ja auch gehört, der glaubt schon an seine These. Ne? Also der muss jetzt, glaube ich, da nicht vorgeschickt werden. Aber es ist natürlich, kommt vielleicht ganz recht, dass es jemand ist von extern, der diese Debatte anstößt. Und was ich höre, gibt es schon welche in der CDU, die das jetzt nicht unbedingt verteufeln, was er sagt, sondern durchaus da auch Sympathien für haben. Wir müssen uns ja auch nochmal zurückerinnern, es gab ja bereits eine, nicht genau die gleiche Debatte, aber eine ähnliche Debatte zu Beginn dieser Legislatur, als der jetzige Fraktionsvorsitzende Spahn diese Äußerung gesagt hat, dass bei gerade in parlamentarischen Prozessen die AfD behandelt werden soll wie alle anderen demokratischen Parteien. Da ging es darum, um diese Frage der Ausschussvorsitzende. Da gab es ja damals auch schon Unterstützung von verschiedenen Seiten, unter anderem von Amthor, die das gesagt haben, das sehen wir auch so. Dann kam diese Einstufung vom Verfassungsschutz und auch großer Widerstand von der SPD. Und da hat man dann doch wieder den Weg rausgenommen aus dieser Position.
Was glaubt ihr denn jetzt, wie dieses Treffen da am Wochenende, was die CDU plant, wie das ausgehen wird? Also wie wird da diskutiert und glaubt ihr, dass es da eine Einigung geben wird?
Also ich glaube eher, der Weg wird sein Bestätigung der Brandmauer. Also alles andere wäre ja eine riesige Sensation. Und man, also ohne dass ich es genau sagen kann, aber ich glaube, man wird eher hinterher das hören, wir müssen die Partei inhaltlich stellen, natürlich gelten unsere Prinzipien und eine Zusammenarbeit ist so nicht denkbar. Also ich glaube, das wird eher der Tenor sein.
Wenn ich das richtig verstanden habe, war das jetzt, es ist jetzt natürlich in der Aktualität, geht es jetzt viel um die Brandmauer, aber nach meinem Verständnis war es schon so, dass es in dieser Präsidiumssitzung erstmal eben darum gehen sollte, wie gehen wir mit der AfD inhaltlich um? Also sie zu ignorieren, dass sie da ist, so funktioniert das nicht. So wie wie versucht man sie inhaltlich zu stellen? Und in dieser letztlichen, kürzlichen Fraktionssitzung hat man da ja auch so ein bisschen Gespür für bekommen, wenn man sich den Fraktionsvorsitzenden Spahn angeschaut hat. Ne?
Und was denkt eigentlich die SPD darüber, dass es in der CDU diese ganze Debatte gibt? Habt ihr da was gehört?
Also öffentlich hört man jetzt wenig. Man kann sich natürlich vorstellen, wie man intern darüber denkt. Nämlich, das ist eine Partei, die über ein Verbotsverfahren der AfD nachdenkt. Und wenn die jetzt hört, naja, wir wollen eine Zusammenarbeit, dann ist das etwas, was mit Sicherheit in der SPD nicht gut ankommt. Aber es spielt eben auch eine gewisse Taktik da eine Rolle. Womöglich signalisiert die Union auch, dass andere Konstellationen möglich wären. Meine Meinung ist, ich glaube, die Union signalisiert das so hart nicht. Jedenfalls keine AfD-Unionszusammenarbeit, sondern eher die Option Minderheitsregierung. Union ist alleine und sucht sich Mehrheiten, so wie ich es eben schon mal gesagt habe, wie es auch auf EU-Ebene die EVP teilweise macht. Mal mit Sozialdemokraten und Liberalen, mal eben eher auf der rechten Seite. Und das ist etwas, was natürlich ein Druckmittel sein kann. Auf der europäischen Ebene wird es genauso verwendet.
Das hilft natürlich auch nicht dabei, Vertrauen zu bilden. Ne? Das ist ja das, was wir am Anfang besprochen haben. Und es ist eigentlich die Urangst der SPD. Auch da kann man ja nochmal zurückdenken an diese Zeit vor der Wahl, wo Friedrich Merz eine Abstimmung gemacht hat, wo er in Kauf genommen hat die Stimmen der AfD. Danach musste bei der SPD erstmal sehr viel Vertrauen aufgebaut werden, überhaupt in eine Koalition mit einem Kanzler Friedrich Merz zu gehen. So, nun kommen diese Forderungen, mit der Brandmauer ein bisschen laxer umzugehen, nicht von Friedrich Merz. Aber das unterminiert natürlich wieder Vertrauen in dieser doch sehr sensiblen Phase, in der die Koalition im Moment steckt.
Rolf Mützenich, damals noch der Fraktionschef der SPD im Bundestag, hat gesagt, wir können die Tore zur Hölle noch schließen. Dann wurden sie geschlossen. Nochmal die Frage, wie sieht das die SPD? Ich glaube, der ein oder andere denkt, jetzt wird da doch nochmal hintergeguckt.
So, zusammenfassend können wir sagen, schön, dass wir nur über Politik reden und nicht selber Politik machen, oder? Also.
Ja, wie gesagt, das finde ich halt insgesamt auch und das sollten wir uns auch immer klar machen. Am Anfang haben wir angefangen mit Wehrpflicht und Rente. Mhm. Das sind riesige Themen. Also wer da erwartet, dass da irgendwie man sich hinsetzt in 2 Wochen und dann hat man halt die Lösung, dann geht das durch und alle finden das super, das ist weltfremd. Und auch, finde ich, in der Beobachtung, wir professionell, aber auch Menschen, die einfach wählen gehen, die sollten sich das klar machen. Bald kommt Weihnachten, wie schwierig ist es, einen Termin für eine Weihnachtsfeier zu finden. Das ist so einfach verglichen mit den Fragen, die da auf dem Tisch liegen. Und das finde ich ist ganz wichtig, das klar zu, sich auch selber klar zu machen, dass es das nicht einfach so gibt und dass es auch nicht einfach nur, wenn endlich mal Profis kämen, dann wäre es halt so. Diese Denke führt nur zu Unzufriedenheit, nur zu Frust und wird einfach dieser Komplexität der Fragen, die da auch, und das sind so viele, denen auf den Tisch gelegt werden, jeden Tag nicht gerecht. Und deswegen habe ich immer eher so ein gewisses Wohlwollen zu sagen, okay, das ist auch nicht einfach und alles, was am Ende rauskommt, wird nicht jeden zufriedenstellen.
Ja, und ich glaube, bei der Union, gerade wenn man sieht, in welcher wirklich schwierigen Lage die im Moment sind, eben die AfD im Nacken zu haben, ich habe da schon Verständnis auch für, dass man da intern überlegt, wie geht man jetzt da richtig mit um. Ne? Also das ist, die sind da schon in einer gewissen, die sitzen jetzt in der Ecke. Das ist jetzt wirklich schwierig, wie man aus dieser Position wieder rauskommt, eben weil man auch sieht, wie es anderen konservativen Parteien in anderen Ländern zuletzt ergangen ist.
Juli Kurz und Markus Preis, vielen Dank, dass ihr dieses schwierige Thema heute mit mir versucht habt, ja, durchzustehen. Das war sicherlich nicht einfach, aber ich glaube, wir haben es ganz gut hinbekommen, möglichst viele Facetten in das Thema zu bekommen. Und dafür danke ich euch sehr.
Gerne.
Gerne.
Und wir haben natürlich wie immer auch einen Podcast-Tipp für euch. KI und jetzt, wie wir künstliche Intelligenz leben wollen. Die Host Simin Sadeghi vom Saarländischen Rundfunk und Aljoscha Burchardt, Experte des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz, zeigen im ARD-Podcast KI und jetzt, warum Angst vor der KI uns nicht weiterbringt und wie wir sie stattdessen für uns nutzen können und das auch längst tun. Wie uns findet ihr auch den Podcast in der ARD-Audiothek. Den Link dazu, den packen wir euch in die Shownotes. Und wenn euch Berlin Code gefällt, dann abonniert uns gerne, erzählt gerne rum, dass es uns gibt. Schreibt uns was in die Kommentare selbst oder per E-Mail an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns einfach eine Sprachnachricht über WhatsApp an 030 22 88 22 88. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch trotz des harten Tobaks einen schönen Wochenausklang und sag bis zum nächsten Mal.